Wir wollen heute Morgen nachdenken, wenn meine Stimme klappt. Über was, was ich mal überschrieben hat, mit unsere neue Identität in Christus ergreifen. Das ist ein Riesenthema natürlich. Aber es ist ein Thema, was ganz, ganz tief geht und was in meinem Leben ganz, ganz tief gegangen ist und was mich ganz, ganz tief geprägt hat. Wer bin ich? Das ist diese große Frage, die sich die Menschheit seit Adam stellt. Und die Frage um unsere Identität, das ist die Frage um den tiefsten Punkt in unserem Herzen. Und deshalb geht es in der Frage um, wer bin ich, auch um den intensivsten Kampf, der überhaupt in dieser Welt geführt wird und in jedem Menschen geführt wird. Und Menschen füllen diese Frage ganz unterschiedlich. Wer bin ich? Ich finde es immer spannend, wenn man so durch den Alltag geht und ganz verschiedene Menschen trifft und die ein bisschen kennenlernt und was dann so mit der Zeit so an Worten rauskommt, die zeigen, was dieser Mensch über sich denkt, wer er ist. Das sind Menschen, die machen ihre Identität fest an ihrem Verhalten. Für die ist das ganz wichtig, okay, ich bin ein guter Mensch, ich verhalte mich gut, ich verhalte mich korrekt, ich bin ein guter Bürger. Das macht meine Identität aus. Dann sind da andere Menschen, die definieren ihre Identität vielleicht über die Macht, die sie haben. Ja? Ich kenne Leute, die sagen, hey, ich habe so und so viele Leute unter mir in meiner Firma. Andere Leute über Besitz. Ja, ich habe so und so viel Kohle auf dem Konto oder ich habe dies und das Auto. Andere Leute definieren ihre Identität ganz stark über ihr Aussehen. Ja, ich sehe so und so aus und meine Fingernägel müssen genau so und so aussehen. Und das ist meine Identität. Das macht mich aus, mein Aussehen. Andere Leute definieren ihre Identität über ihre Sexualität. Andere Leute über die Leistung, die sie bringen. Und es ist ein Kampf in dieser Welt und jeder Mensch stellt sich diese Frage und fängt an, von Kind auf seine Identität zu definieren. Das Problem ist, dass all diese Sachen wegbrechen können. Meine Macht kann wegbrechen. Meine Schönheit kann wegbrechen. Menschen, die haben sich definiert darüber, über ihre Kinder. Wenn schon die Ehe nicht geklappt hat, dann wenigstens die Kinder gut erziehen. Und dann sind die Kinder ausgeschert. Dann war nichts mehr übrig an der Identität. All die Identität, die die Welt uns anbietet, kann wegbrechen. Wie gut das Evangelium uns ein Angebot macht und dass in Christus wir eine ganz neue Identität haben können. Und darüber möchte ich heute Morgen was nachdenken. Genau, ich habe es mal überschrieben mit die neue Identität in Christus ergreifen. Und es ist eine ganz tiefe Frage, die Gott uns stellt: Hey, wie siehst du dich selber? Es gibt in der Apostelgeschichte einen ganz krassen Vers, finde ich, Apostelgeschichte 13, Vers 46. Da ist Paulus in Antiochia in Pisidien und er hat Probleme mit den Juden dort, mit den Leitern der Synagoge. Die nehmen das Evangelium nicht an. Und dann sagt Paulus und Barnabas, sagt dann zu ihnen, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Das heißt, Paulus sagt, hey, euer Problem ist, ihr haltet euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig. Das heißt, hier ging es ganz tief um Identität und es hatte eine ganz krasse Auswirkung für diese Leute, nämlich dass Paulus und Barnabas dann gegangen sind und sich zu den Heiden gewandt haben. Mose erlebte was Ähnliches in seiner Berufung in 2. Mose 4. Da kam Gott ja zu Mose in dem Dornbusch in der Wüste als Mose ungefähr 80 Jahre alt war. Ein kaputtes Leben. Er war 40 Jahre Prinz von Ägypten, sah eigentlich alles gut aus in seiner Karriere. Und dann beging er einen Mord und floh vor dem Pharao und war 40 Jahre in der Wüste als Hirte, als gescheiterter Mann. Insgesamt war er jetzt 80, ein alter Mann, und sein Leben war eigentlich vorbei. Und das war seine Identität, das war seine Vergangenheit, das war sein Leben. Und dann kommt Gott und beruft ihn und sagt, hey, ich will dich gebrauchen, um mein Volk aus Israel, aus Ägypten rauszuführen. Und Mose sagt natürlich, Gott, sorry du, das kann nicht sein, mich doch nicht, guck mich an, mein Leben ist vor die Wand gefahren, du kannst mich nicht gebrauchen. Und er fängt an, mit Gott zu diskutieren. Am Ende hat er natürlich verloren, weil Gott die Diskussion immer gewinnt. Aber er fängt an, mit Gott zu diskutieren und sagt, hey, es kann doch nicht sein. Und dann gibt Gott ihm ein Zeichen, eigentlich drei Zeichen, aber heute Morgen geht es nur um das eine. Und das möchte ich vorlesen. Also Gott sagt zu Mose, hey, geh und bring die Israeliten zusammen. Und dann hat Mose den Einwand, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, da sprach der Herr zu ihm, was ist das da in deiner Hand? Er sagte, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde in seiner Hand zum Stab. Damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da war also Mose und hatte diesen Stab in seiner Hand. Und der Stab im Orient war eigentlich so ein Zeichen für die Vergangenheit und für die Identität. Das sieht man an einer anderen Geschichte, wo Stab das erste Mal erwähnt wird, in 1. Mose, nämlich wo Judas Schwiegertochter ihn überlistet und eine ganz grausame Geschichte passiert, also sich als Hure verkleidet und Juda einlädt, mit ihr zu schlafen und dann als Pfand seinen Stab unter anderem nimmt. Und weil sie sauer auf ihn war. Und später an diesem Stab zeigen kann, hey, dieser Stab, der gehört Juda und der hat mit mir geschlafen. Das heißt, der Stab, wir wissen nicht genau warum, aber war ein Zeichen der Identität. Also das war nicht, was man irgendwie morgens mal aufgenommen hat und dann gesagt hat, okay, heute gehe ich mit dem Stab rum und abends hat man den wieder weggeschmissen und am nächsten Morgen sich einen neuen genommen, sondern der Stab, das war so ein Zeichen der Identität. Das heißt, jeder Mann hatte seinen Stab. Und es war ganz klar, wenn man diesen Stab dann sah, dann wusste man, okay, das ist der Stab von Kai-Uwe. So, manche sagen, auf dem Stab war sozusagen, das war wie so das Tagebuch. Manche Forscher sagen, zum Beispiel, wenn die dann ihren ersten Eselsführerschein gemacht haben, haben die das in den Stab eingeschnitzt. So. Und dann, wenn die geheiratet haben, haben die das wieder in den Stab eingeschnitzt. Also der Stab hatte ganz viel mit Identität zu tun. Mit der Vergangenheit. Und was dieses Bild hier ist für mich ein ganz großes Bild geworden. Ich sage nicht, dass das die einzige oder Bedeutung ist von diesem Text so. Aber für mich ist es ein Bild geworden, was Gott mit Mose macht und mit seiner Identität macht. Denn zuerst sagt er ihm, hey Mose, diesen Stab in deiner Hand, deine Identität, das, was dich ausmacht, wirf ihn zu Boden. Auf den neuen Bund bezogen heißt das, wir sind berufen und Gott ruft uns, unser Leben aufzugeben, unser altes Ich wegzugeben. Der Jesus sagt in Markus 8, Vers 34 und 35, Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das heißt, das Evangelium war immer gedacht für Leute, die sagen, hey, ich will mein Leben verlieren. Mir ging es so, als ich Jesus kennenlernte. Ich war froh, mein Leben verlieren zu dürfen. Danach hatte ich mich immer gesehnt. Ich hatte nie mit Selbstmordgedanken zu kämpfen oder so, das meine ich nicht. Aber ich hatte immer mit Sinnlosigkeit zu kämpfen. Und ich habe immer gemerkt, mein Leben, wenn mein Leben nur daraus besteht, in der Schule gut zu sein, um später Karriere zu machen können, das ist mir nicht wert. Das können Millionen andere Menschen auch. Es macht keinen Sinn für mich. Deshalb habe ich mich entschieden, nicht gut zu sein in der Schule. Wenn mein Leben nur daraus besteht, Partys zu feiern, mich zu besaufen jedes Wochenende, wenn das das Leben ist, oh, das können Millionen andere Menschen auch. Das macht keinen Sinn. Und so habe ich gelebt und hatte mich gesehnt nach einem Leben, was Sinn macht, nach einem neuen Leben und dass ich mein altes, sinnloses Leben verlieren könnte. Und als ich dann das Evangelium gehörte und jemand mir sagte, hey, in Christus kannst du dein altes Leben verlieren und ein neues Leben bekommen. Das war genau das, was ich wollte. Nicht, dass es mir leicht gefallen ist, mein Leben aufzugeben. Aber ich war froh, mein Leben verlieren zu dürfen. Mein Leben hinzuschmeißen zu dürfen. Weil mein Leben war gegen die Wand gefahren. Ich wusste, wenn es so weitergeht, lande ich vielleicht im Knast, vielleicht komme ich so durch, aber es würde nie, nie im Leben Sinn machen. Und so war ich froh, als Jesus kam in mein Leben, als ich 15 war. Und das Evangelium mir sagte, hey, dein altes Ich darf sterben. Du kannst deine alte Identität, dein altes Leben auf die Erde schmeißen. Das, wie Mose das tat. Und das ist ein tiefes, tiefes Geheimnis und eine tiefe und wunderschöne Wahrheit, die wir Christen haben, dass unsere alte, verkorkste Identität, unser altes, verkorkstes Ich sterben darf, mit Christus sterben darf. Und eine neue Identität, da komme ich später darauf zu sprechen, ein neuer Mensch leben darf. Aber erstmal dieses Geheimnis und diese gute Botschaft, diese frohe Botschaft, hey, in Christus können wir sterben. Christus macht uns frei von uns selbst. Die Taufe ist ein Symbol dafür. In Römer 6, Vers 3 und 4. Schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln werden. Das heißt, die Taufe, als ich mich habe taufen lassen, als ich 16 war, in Remscheid habe ich meinen alten Simon begraben mit Christus in diesem Taufbecken in Remscheid. Ich gehe da heute noch gerne hin und gucke in dieses Taufbecken und sehe und so, ha, da liegt der alte Simon drin. In Christus konnte ich sterben und mein Leben lassen. Und für Paulus war das eine Wirklichkeit, die in Galater 2, Vers 20 noch beschreibt, er sagt, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er sagt, mein altes Leben ist vorbei, jetzt hat ein neues Leben angefangen und Christus lebt in mir. Mein altes, sündiges, ich-bezogenes Ich, meine alte Natur ist mit Christus gestorben. Als Christus ans Kreuz stieg, nahm er meine alte Natur mit da hoch. Und das habe ich so erlebt, als ich Jesus mein Leben gab. Vielen geht es ja so, wenn sie Jesus ihr Leben geben, kommt eine ganz tiefe Freude und sie werden direkt total erfüllt mit dem Heiligen Geist und spüren direkt das neue Leben. Das war bei mir persönlich gar nicht so. Als ich Jesus mein Leben gab, spürte ich erstmal eine totale Leere. Ich spürte, boah, hier ist Wüste, da ist erstmal was gestorben. Später fing dann Jesus an, mein Leben und mein Herz neu zu erfüllen mit seiner Liebe und mit seiner Freude. Aber erstmal spürte ich was von dieser Realität. Jetzt bin ich mit Christus gestorben. Und es gilt noch heute für uns. Das gilt für unsere falschen Identitäten, die wir heute noch glauben. Das gilt für unsere sündigen, Muster, in die wir immer reinfallen. Das gilt für unsere Vergangenheit. Wir können sie immer noch und immer wieder zu Christus ans Kreuz bringen und das Bekennen über unserem Leben, das hat Jesus Christus ans Kreuz getragen. In 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Schreibt Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das hat Jesus am Kreuz gemacht, dass wir nicht mehr länger den eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel gehen müssen. Dass wir nicht mehr länger das tun müssen, was uns unsere Familie vielleicht vorgelebt hat. Und dass wir nicht mehr ein eitles, also ein nutzloses Leben führen müssen, sondern Christus hat uns davon losgekauft. Am Kreuz hat er bezahlt und wir dürfen mit ihm gestorben sein am Kreuz. Und das ist ein Geheimnis. Aber wenn man das glaubt, dann erlebt man, wie das wirklich mitstirbt und was Neues kommt. Und dann kann man erleben, wie man eine neue Identität in Christus bekommt. Mose warf seine alte Identität weg. Es wurde zur Schlange und er sah erst, wie böse eigentlich und ichbezogen sein altes Leben war. Und dann sagt Gott ihm, hey, pack diese Schlange am Schwanz und heb sie wieder auf. Das heißt, Gott gab ihm nicht einen total neuen Stab, so, sondern er gab ihm eigentlich das, was vorher schon da war, aber er gab ihm Autorität, das zu nehmen und dieses, wovor er eigentlich Angst hatte, zu nehmen und zu packen, die neue Identität zu ergreifen und zu sagen, ab jetzt ist dieses Leben, was ich geführt habe, ab jetzt soll es sein zur Herrlichkeit Gottes. Und dieser Stab, diese Identität wurde zum Stab, mit dem er das Meer teilen konnte, mit dem er Wunder tun konnte, mit dem er siegreich leben konnte. Und so ruft Christus uns, unser Leben wieder aufzunehmen in ihm, das neue Leben aufzunehmen in ihm und in Autorität mit einer neuen Identität zu leben. Weil das ist das zweite Geheimnis. Das erste war, dass wir in Christus gestorben sind mit ihm. Das zweite Geheimnis ist, dass wir auch in Christus auferweckt worden sind mit ihm. Das ist wieder das Bild von der Taufe, was Paulus gebraucht in Kolosser 2, Vers 12. Da schreibt er, mit Christus seid ihr begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Das heißt, als du getauft wurdest, bist du erst mit Christus in das Wassergrab gegangen, aber dann sind wir ja auch nicht da drin geblieben, sondern wir sind wieder rausgekommen. Und das beschreibt diese zweite Identität, dass wir ein neues Leben haben in Christus. Dass wir nicht nur mit ihm gestorben sind, sondern ein neues Leben haben in ihm und dass jetzt er selbst, Christus in uns, lebt. 2. Korinther 5, Vers 17 beschreibt das. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. In Christus haben wir eine neue Identität. In Christus ist unser Leben eine Tabula rasa, eine ganz leere, neue Tafel. Nicht nur eine zweite Chance, weil eine zweite Chance kann man auch versauen, sondern es ist jeden Tag, jede Sekunde eine leere Tafel, weil Christus für all unsere Sünde bezahlt hat. Und ständig wird diese Tafel wieder leer gewischt und wir können immer wieder von neuem anfangen. Und in Christus haben wir eine ganz neue Identität. Und das ist so groß, was die Schrift sagt, wer wir sind in Christus. So groß, dass wir es oft kaum glauben können. Ich habe was mitgebracht. Wer das nach dem Gottesdienst haben kann, ich habe es ein paar Mal ausgedruckt. Hier ist eine Liste. Wer bin ich in Christus? Das sind lauter Bibelverse. Nicht alle, aber einige, ja, wo drin steht, wer wir sind in Christus. Und das sprengt unseren Verstand. Zum Beispiel, ich bin ein Sohn Gottes in Christus und ich bin sein Erbe. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin ein Teilhaber Christi, nehme teil an seinem Leben. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin sein Freund. Ich bin ein Diener der Gerechtigkeit, ich bin ein Miterbe und so weiter und so fort. Das heißt, Gott gibt uns in seinem Wort eine ganz, ganz neue Identität in Christus. Habe eine Biografie gelesen von Tozer, das war ein amerikanischer Prediger im letzten Jahrhundert. Und der hat mal einen Freund getroffen und die beiden unterhielten sich über Jesus und über die Ewigkeit und sagten, und der sagte zu dem anderen, hey, weißt du, ich glaube, wenn wir in die Ewigkeit eingehen, werden wir unsere Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wow, guck auf all die Reichtümer, die da waren in Christus. Schon in diesem Leben gibt es so viel mehr Reichtümer in Christus zu entdecken, als wir jemals entdecken könnten. Schon in diesem Leben gibt es so viel von dieser neuen Identität zu entdecken. Und je mehr wir darin leben, und ich rede gleich noch über diesen Kampf oder wie das geht, darin zu leben, desto mehr und stärker werden wir in dieser neuen Identität, die Christus gibt. Und desto mehr können wir den Kelch ohne Zittern nehmen, weil wir nicht mehr von den Umständen abhängig sind, sondern von dem, wer wir sind in Christus. Jesus selbst hat ja sein Leben lang in der Identität vor dem Vater gelebt, der er wirklich war. Und ihn konnte nichts erschüttern, ihn konnten keine Umstände erschüttern. Letztens die Evangelien verglichen. Und interessanterweise, wenn man die vergleicht, kommt man darauf, dass beim letzten Abendmahl, ja, also ganz kurz vor Jesus Tod, und wo eigentlich so, wo wir uns vorstellen, dass da eine ganz, ganz heilige Atmosphäre war und die Jünger eigentlich total jetzt auf Jesus gerichtet sein müssten, beim letzten Abendmahl, nach 3 Jahren unterwegs mit Jesus, haben die sich immer noch gezofft, wer der Größte unter ihnen ist. Ja, die saßen am Tisch und wieder einmal kam die Diskussion hoch, hey, wer ist der Größte von uns? Und Streit war da. Interessant, wie Jesus reagiert. Hätte er auf seine Umstände geschaut, wäre er wahrscheinlich verzweifelt, ja. Hat 3 Jahre hat er diese Leute gelehrt, ja, ihnen beigebracht, versucht beizubringen, einander zu lieben und es hat immer noch nicht geklappt. Vielleicht hätte ihn das entmutigt und gesagt, oh, ich glaube, dann bringt es auch nichts mehr, wenn ich ans Kreuz gehe. Aber so war es natürlich nicht, weil Christus war unabhängig von den Umständen. Er war unabhängig davon, wie gut es gerade lief oder wie fruchtbar sein Dienst gerade war oder nicht, sondern er lebte in der Identität als Sohn Gottes. Ich habe mal einen alten Bruder getroffen, der reist viel in der islamischen Welt umher und hat er auch ganz lang gelebt selber und ermutigt Missionare. Und einmal haben wir uns mit ihm unterhalten und wir als Junge erzählten ihm halt so, hey, hier in Libyen, da passiert gerade das und das und Gott tut gerade das und das durch uns. Und der alte Bruder meinte nur so, Leute, passt auf, wisst ihr, im Dienst kann es rauf und runter gehen. Mal tut Gott was, mal nicht. Mal passiert was, mal nicht. Aber deine Beziehung zu Gott, die bleibt. Das hat mir zu denken gegeben. Die Identität, die ich habe in Christus, das ist das, was bleibt. Das heißt, es gibt diese Wahrheit. Wir sind mit Christus gestorben. Wir können frei sein von unserer Vergangenheit, frei sein von unserer alten Identität. Und es gibt eine neue Schöpfung in uns, eine neue Identität in Christus. Und das proklamiert das Wort Gottes ganz klar. Und man könnte jetzt ja sagen, okay, dann ist ja alles gut. Dann leben wir jetzt einfach da drin und dann sündigen wir nie mehr. Und genau, dann ist alles gut. Dann ist eigentlich schon Himmel hier auf Erden. Natürlich ist das nicht so. Und natürlich gibt es einen Haken, sozusagen, den aber die Schrift nicht verschweigt. Denn die Wahrheit ist, eine neue Schöpfung sind wir in einem Moment geworden, als wir wiedergeboren sind und Jesus unser Leben gegeben haben. Aber ein neues Denken zu bekommen und diese Identität anzunehmen, das ist ein Prozess, der sich ein Leben lang hinzieht. Dieses alte Ich, der alte Simon, meine alte Identität, die ist rechtlich und geistlich vor Gott gestorben. Aber solange ich in diesem Körper noch bin, solange versucht diese alte Identität immer wieder aufzustehen. Dieser alte Simon, der verletzbar ist und sich aufregt über andere Leute, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, wie ein kleines Kind. Dieser alte Simon, der zornig wird, wenn ihm was nicht passt. Der versucht immer wieder aufzustehen, obwohl er eigentlich gestorben ist. Und so leben wir als Christen und Nachfolger in dieser Spannung. Ja, da ist was Neues gekommen. Und doch zieht das Alte, wie in dem Lied, noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Und wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo das Reich Gottes schon angebrochen ist, aber doch noch nicht in seiner Fülle da ist. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen für diese Zeit. Ja, in dir, wenn du Christus kennst, ist was total Neues in dir, ist eine neue Identität, eine neue Schöpfung. Aber das Alte ist auch noch da und will unsere Herzen quälen. Genau das Gleiche ist in der geistlichen Welt. Ja, das Reich Gottes ist angebrochen. Jesus hat alle Dämonen besiegt. Und doch gibt es noch Kämpfe mit Dämonen. Irgendein Theologe hat das mal Rückzugsgefechte genannt, so. Das heißt, wir leben schon in dem Neuen, es ist schon da, aber noch nicht ganz. Aber es kommt immer mehr. Und Gott will, dass wir da reinwachsen, in dieser neuen Identität immer mehr zu leben. Und die Bibel nennt das die Gesinnung ändern. Ganz bekannter Vers in Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, unser Sinn, unser Denken, unsere Orientierung. Die muss sich ändern. Und das ist oft ein Kampf. Und das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist ein Prozess. Diese Woche verschiedene Stellen im ersten Korintherbrief gelesen. Und mir ist aufgefallen, dass Paulus da ganz oft diesen Satz benutzt: Wisst ihr nicht, dass? Punkt, Punkt, Punkt. Also, da waren die Korinther, die ja total in Sünde gelebt haben, total in dem Alten gelebt haben. Und wo Paulus ansetzt bei ihnen, ist zu sagen: Hey, wisst ihr nicht, dass diese und diese Wahrheit gilt? Zum Beispiel haben die Korinther immer noch total in Unzucht gelebt. Und Paulus sagt: Hey, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Dass das eigentlich eure neue Identität ist, dass ihr nicht mehr Unzucht tun müsst, sondern dass in Christus ihr eine neue Identität habt und ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Oder als sie Stress miteinander haben und sogar vor weltlichen Gerichten Gerichtsprozesse geführt haben, miteinander die Korinther, schreibt Paulus auch wieder dieses: Wisst ihr nicht? Ich habe vergessen, was er ihnen sagt. Korinther 6, Vers 2. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ja, das heißt, er sagt ja: Hey Leute, ihr streitet euch da vor Gerichten. Wisst ihr nicht, dass in Zukunft ihr Engel und die Welt richten werdet? Dass ihr Richter sein werdet? Wie könnt ihr jetzt streiten? Das heißt, er malt ihnen immer wieder vor Augen: Hey, ihr habt eine neue Identität in Christus. Wisst ihr das nicht? Erkennt ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Bei Israel war das ähnlich. Mose hat sie rausgeführt aus der Wüste und eigentlich waren sie freie Leute. Der Pharao war nicht länger ihr Herrscher und sie waren keine Sklaven mehr. Aber die Sklavenidentität war noch tief in ihrem Denken drin, dass sie sich zeitweise sogar gewünscht haben, dahin zurückzugehen. Dass sie sagen könnten: Okay, Mose, mach du das, aber wir wollen mit Gott direkt nichts mehr zu tun haben. Das ist uns alles viel zu groß. Und so ruft Gott uns, diese alte Sklavenidentität abzulegen und mein Denken zu verändern zu lassen und ja, neu zu werden, auch in meinem Denken. Ich merke das so, wenn ich mich selber betrachte. Ich kann an zwei verschiedenen Tagen, kann ich ein total verschiedener Mensch sein. Und es kommt total darauf an, aus welcher Identität ich lebe. Da gibt es Tage, an denen ich nicht in Christus lebe und nicht viel in dieser neuen Identität lebe. Da versuche ich rauszugehen und Leuten von Jesus erzählen und habe selbst Angst, einem kleinen Teenager was von Jesus zu erzählen, weil so eine Angst in mir ist und ich nicht weiß, wer ich bin. Und dann gibt es andere Tage, an denen die Liebe Gottes mich erfüllt und ich weiß, ich bin sein Sohn, ich darf Fehler machen. Da kann ich auf der Straße stehen und predigen. Dann gibt es wieder andere Tage, weiß ich noch, hatte Gott mir gesagt, mein altes Leben in Ordnung zu bringen. Und ich hatte mal ein Malerpraktikum gemacht und hatte bei so einem reichen Italiener im Haus was gemalt und dann fiel mir, tropfte was Farbe auf seinen teuren Teppich. Und daneben stand aber so eine Statue, die habe ich dann einfach ein Stück weiter gerückt und bin nach Hause. Und vielleicht 2 Jahre später sagte Gott mir das: Hey, was du damals gemacht hast, ist nicht gut. Geh dahin und entschuldige dich. Und ich sage so: Oh nein. Aber habe mich dann irgendwann durchgerungen: Okay, ich mache das. Und hatte aber total Angst und bin nicht gegangen in dieser neuen Identität. Und dann komme ich zu dem Haus von diesem Italiener und hat mir das alles so schön hingelegt in meiner Angst, so: Okay, ich gehe und dann klingel ich da und dann kommt er raus und so. Aber als ich in den Hof kam, kam der gerade raus und schrie mich an: Ey, was machst du da? Und ich in meiner Angst rannte einfach weg, er mir hinterher, stellte sich dann raus, dass die Woche davor jemand versucht hatte einzubrechen und er dachte, ich wäre das und so. Einfach, weil ich in Angst gegangen bin. Aber an wieder anderen Tagen war Gottes Kraft da und da wusste ich, wer ich war. Und da konnte ich andere Sachen erleben. Einmal in Wetzlar war ich draußen auf der Straße, habe Leuten von Jesus erzählt, mit einem Moslem gesprochen. Und ja, ich konnte in der An diesem Tag war ich total in dem neuen Denken, wusste ich, wer ich war in Christus. Und der Moslem wollte mich überzeugen, ich wollte ihn überzeugen sozusagen. Und wir diskutierten halt so. Und dann meinte er, ja, komm doch mal mit mir in die Moschee. Und in mir war eine große Kühnheit in dem Moment. Und ich sagte, na, auf jeden Fall, ich komme gerne mit, unter einer Bedingung, ich darf, wenn du mich dann für die Kranken beten lässt, im Namen von Jesus. Und der überlegte erst so ein bisschen, was er jetzt machen sollte, aber sagte dann ja. Und dann gingen wir dahin und ich hatte irgendwie große Freiheit und hatte mich schon darauf gefreut, da reinzugehen und für die Leute zu beten. Auf dem Weg haben wir dann den Vorsteher der Moschee getroffen und der Kollege erzählte ihm dann, was wir gerade machen wollten. Dann meinte der Vorsteher, es ist keine gute Idee und dann durfte ich nicht. Ja, aber das zeige ich, um zu zeigen, es macht so viel aus, in welcher Identität wir leben. Und das hat nichts mit Schizophrenie zu tun oder so, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass wir in diesem Kampf stehen, die neue Identität in Christus zu ergreifen. Und das ist ein Kampf, in dem wir stehen als Nachfolger und eigentlich unser Hauptkampf ganz tief in unserem Herzen und wo unser Vertrauen getestet wird wie sonst nie. Weil da geben wir unsere Identität in die Hand Gottes und sagen eigentlich, hey, ich will nicht das glauben, was mir meine Vergangenheit sagt oder was mir meine Gefühle gerade sagen, wer ich bin, sondern ich will glauben, was du mir sagst, wer ich bin, was dein Wort mir sagt, wer ich bin. Ein Bild aus der Bibel ist mir eine ganz, ganz große Hilfe in diesem Kampf geworden. Und steht in 4. Mose 21. Ist für mich ein ganz großer Schatz geworden im Wort Gottes und in meinem Kampf um meine Identität. Da war Mose mit dem Volk immer noch in der Wüste und schien gerade was besser zu werden. Sie hatten schon ein bisschen ein, zwei Könige besiegt, aber sie waren immer noch in der Wüste. Und da heißt es in 4. Mose 21 ab Vers 4, und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung, also vor dem Manna. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Herr Jesus, der greift diese Geschichte auf in Johannes 3 und sagt, so wie die Schlange in der Wüste von Mose erhoben wurde, so wird auch der Sohn des Menschen erhoben werden. Das heißt, es hat ganz klar, es ist ein Bild für Christus. Das Volk war gebissen von den Schlangen. Das Volk erlebte die Realität vom Zorn Gottes, erlebte die Realität vom Tod. Und was machte Gott, um dem Volk zu helfen? Er machte eben nicht das, was Mose gesagt hatte, dass er die Schlangen einfach wegnahm, sondern Gott sagte zu Mose, stell einen Stab auf, tu da drauf eine Schlange aus Bronze. Und jeder, der gebissen ist und auf diese Schlange sehen wird, der wird am Leben bleiben und geheilt werden. Dieses Bild hat mir total geholfen, den Kampf um die neue Identität in mir zu kämpfen. Denn es geht eben nicht darum, dass wenn ich alte Sachen in mir entdecke, den alten Simon entdecke wieder in mir, dass ich dann total da drauf schaue und sage, oh nein, jetzt ist der wieder da und jetzt ist die Sünde wieder da und damit kämpfe ich wieder und da runterschaue. Und das ist ja das, was wir Menschen so gerne machen. Wir analysieren, und gerade wir Deutschen, wir analysieren dann das Problem und gucken genau, okay, woran liegt das und wie können wir das jetzt ändern und was können wir machen? Und bei den Israeliten war es ja genauso, ja. Da waren die Schlangen, stell ich das vor, da kriechen überall Schlangen rum. Ich kann gar nicht mit Schlangen. Ja, und das, was man ja machen will, ist da runterzuschauen und sagen, okay, da kommt eine, dann gehe ich mal da weg oder so. Gottes Lösung war, schau auf die eine Schlange, auf die bronzene Schlange, was ein Bild war für Christus. Schau da drauf. Schau nicht auf das Alte, schau nicht auf dein Kaputtes. Schau nicht auf deine alte Identität, sondern schau auf das Kreuz, schau auf die Wahrheit. Schau darauf, dass du mit Christus gestorben bist und auferstanden bist. Das hat mir total geholfen im Kampf um meine Identität. Als ich ein junger Mann war, hatte ich öfters zu kämpfen mit so, dass in mir homosexuelle Gedanken angeklopft haben. Sind nie zu Fantasien geworden durch Gottes Gnade. Aber diese Gedanken haben angeklopft in mir und haben mir Angst gemacht. Und ich dachte, uff, na, vielleicht bin ich homosexuell, vielleicht ist das meine Identität eigentlich, weil es ist ja hier, ich kann ja diese Gedanken, die kriege ich ja mit. Und ich habe jahrelang damit gekämpft und wusste aber nicht, was ich machen sollte. Und dieses Bild hat mir total geholfen. Ich muss mich nicht analysieren und ich muss nicht auf das Alte schauen, sondern in Christus kann ich ergreifen, dass ich eine neue Schöpfung bin in ihm und auch eine neue Sexualität habe und eine gesunde Sexualität habe in ihm. Mein Altes definiert mich nicht mehr, sondern Christus definiert mich. Ich muss nicht mehr auf mein altes Ich schauen, was so kaputt ist, sondern ich ergreife das Neue in Christus. Und dann verliert die Sünde und das Alte seine Macht, weil Christus uns dann zuspricht, das ist vorbei, das Neue kommt. Und indem wir uns darauf konzentrieren und in dieses neue Denken reinkommen, verdimmt das Alte immer mehr. Bei mir klopft heute kein Gedanke, so ein homosexueller Gedanke mehr an, durch Gottes Gnade. Kann sein, dass es mal wieder kommt. Aber dann weiß ich, was ich tun werde. Aber bei mir klopfen andere Gedanken an, immer wieder. Gedanken, dass ich mal zornig werden sollte. Oder Gedanken, ob ich nicht doch nochmal studieren und mal ein bisschen Karriere machen sollte. Oder sonst irgendwelche Gedanken, die nicht von Gott sind. Und dann schaue ich hin zu Jesus und ergreife die neue Identität in ihm. Das ist mein Wunsch, dass wir als Gemeinde immer mehr da reinwachsen, zu erkennen, wer wir sind in Christus, das Alte hinter uns zu lassen und das Neue anzunehmen. Amen.